Schönen guten Tag, lieber Tierfreund, lieber Tierbesitzer, lieber Tiermensch. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Seelengeflüster, Botschaften von Herz zu Herz. Heute mit einer neuen Episode und ich freue mich tierisch im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich heute wieder einen Gast einladen durfte. Und ich bin selbst mega gespannt, was Stefanie Penkert-Massling. Sie ist Tierphysiotherapeutin für Hunde, da kann sie gleich noch mehr zu sagen, und Osteopathin, was sie so zu erzählen hat, weil ich finde das unheimlich spannend und auch total wichtig, dass man ganzheitlich einfach schaut. Nicht nur die Arbeit als Tierheilpraktiker oder Ernährungsberatung oder auch von dem Tierarzt an sich, sondern dass es auch Möglichkeiten gibt, auf der körperlichen Ebene und wahrscheinlich noch viel mehr bei der Hundephysiotherapie zu entdecken oder auch kennenzulernen. Ja, Stefanie, schön, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast. Freut mich total. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du so machst?
Ja, hallo Bettina. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Und ja, zu meinem Arbeitsgebiet kann ich erzählen. Also ich bin eigentlich Humanphysiotherapeutin. Darin habe ich 15 Jahre meines Lebens gearbeitet. Und 2007 habe ich dann die Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin gemacht. Danach habe ich 2016 die Ausbildung zur Hundeosteopathin gemacht. Und jetzt, momentan, bin ich mitten in der Ausbildung zur traditionellen chinesischen Medizin für Tiere, die sich aber noch bis nächstes Jahr Herbst hinzieht. Also es ist ein riesen Gebiet. Und dann ist meine ganzheitliche Ausbildung eigentlich abgeschlossen. Dann habe ich das alles gemacht, was ich machen wollte. Und um mal zu erzählen, wie ich da überhaupt zu gekommen bin. Also die ersten 15 Jahre habe ich, wie gesagt, als Humanphysio gearbeitet. Und während meiner Arbeit habe ich dann Tess kennengelernt. Tess ist meine erste eigene Hündin gewesen, die ich übernommen habe. Sie ist damals noch mit ihrem eigenen Besitzer zu uns ins Haus gekommen. Ich habe damals im Schädel-Hirn-Trauma-Zentrum in Emlichheim gearbeitet, im Haus Soteria. Und da haben wir dann immer Besuchsdienste bekommen von Menschen, die mit ihren Hunden kamen. Das fing damals so an, ne? Besuchsdienst und so weiter. Und damals habe ich Tess dann kennengelernt, weil ich als Physio immer bei den Behandlungen dabei war und unterstützt habe. Und dann hat sich das so ergeben, dass Tess leider das Härchen verloren hat. Der Mann ist gestorben und dann brauchte Tess dringend ein neues Zuhause und so kam Tess dann zu mir. Und dann war Tess ja so 8 Jahre ungefähr, 8,5, und da hat man schon gemerkt, dass sie auch Probleme hatte. Und da habe ich überlegt, ja, was kann ich denn für sie tun jetzt? Probleme am Bewegungsapparat hatte sie auch. Und dann erstmal geguckt, was ich so machen kann von der Humanphysio. Und dann habe ich mich halt informiert, ob man da spezieller rangehen kann. Und bin dann auf die Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin gestoßen und habe die dann auch gemacht.
Spannend.
Ja, und so ist das dann ins Rollen gekommen. Ne? Alles hat seinen Sinn und alles hat seinen Weg. Ne? Und so bin ich dann zur Hundephysio gekommen und der fortlaufende Verlauf, den habe ich ja schon erzählt, genau.
Ja, cool. Die Ausbildung zur Hundephysiotherapie, ist das eine private Ausbildung oder ist das auch was Staatliches?
Ja, also ich habe, das ist privat gewesen. Ich habe das nach der Ausbildungsstätte, Deutsche Ausbildungsstätte nach Blümchen und Roslig war das damals noch, ist eine zugelassene Ausbildung. Ja, ich bin zertifizierte Hundephysiotherapeutin, genau.
Ah ja, cool. Sehr ähnlich wie bei uns Tierheilpraktikern auch. Ist auch was Privates und immer besser, wenn man da auf jeden Fall auch eine Ausbildung zu macht, damit man auch qualitativ einfach auch ist, finde ich.
Ja, genau. Es werden auch, also man muss es nicht, aber man sollte natürlich immer fortlaufend Fortbildungen machen, ne, um auf den
Ja.
neuesten Stand zu bleiben. Das mache ich ja auch. Also das habe ich jetzt alles nicht mit aufgezählt, was ich alles gemacht habe, steht aber auf meiner Homepage wohl drauf, was ich zwischendurch noch gemacht habe. Die große Ausbildung TCVM, das habe ich erwähnt, ne?
Ja.
Aber es ist genau wie im Humanbereich. Da müssen wir halt auch oder mussten wir halt auch immer wieder neue Fortbildung machen, ne, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Genau.
Genau, das ist auch wichtig, da hast du schon ganz recht. Genau, jetzt hattest du gesagt, also Hundephysiotherapie machst du. Behandelst du denn auch andere Tiere noch oder ist das ausschließlich der Hund?
Nein, auch Kleintiere. Also ich habe schon ja, Katzen, Kaninchen behandelt, ein Schaf habe ich schon behandelt. Und ja, Pferde sind jetzt nicht mein Hauptgebiet. Das mache ich nur für meine Freundin zum Beispiel, ne? Die hat Pferde. Da wende ich viel die Osteopathie an, weil Pferde unheimlich sensitiv sind und man da wirklich sehr, das ist letztendlich egal, an welchem Körper du Osteopathie machst, das Fühlen ist ja das A und O, ne?
Okay,
Okay.
dann ergibt sich eigentlich schon die nächste Frage daraus. Was ist denn, kannst du das kurz erklären, der Unterschied zwischen Physiotherapie und Osteopathie?
Ja, es geht eins ins andere über, ne? Also man muss das nicht als getrennt sehen, sondern ja, die Osteopathie und die Physiotherapie sind ja beides ganzheitliche Therapieformen. Die stets die Wiederherstellung, Verbesserung oder den Erhalt der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Gesamtorganismus anstreben, ne? Da es basiert halt auf die Untersuchung und Therapie, um dann die individuellen Probleme der Patienten herauszufinden.
Genau, und wenn du dich so einspürst in das Tier, ja, ich meine, kann man so das sagen, spürst du da noch viel mehr, auch so. Ja, was das Tier denkt, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber so vielleicht so Emotionen oder irgendwie, dass da auch noch was anderes hintersteckt. Weil ja meistens ist das ja so, dass der Körper auch irgendwas erst zeigt, wenn die Seele des Tieres ja auch krank ist, sag ich mal so. Hast du da auch schon
Ja.
irgendwie so Erfahrungen sammeln dürfen oder ist es generell so vielleicht schon?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt keine Tierkommunikatorin wie du. Ich habe mal versucht, Kurse mitzumachen oder habe Kurse mitgemacht, aber ja, meine Linie ist ja wirklich mehr diese Behandlung. Aber während der Behandlung, es ist auch wirklich immer so, das Tier kommt an und ich nehme mir auch immer sehr viel Zeit, vor allem bei der Befundung, Erstbehandlung, um überhaupt erstmal in Kontakt zu treten mit dem Tier, ne? Weil das ist immer ganz wichtig, dass man das Tier nicht einfach nur so als so, du hast jetzt irgendwas und ich gucke jetzt und dann machen wir, sondern man muss sich einfühlen, ne? Und das ist gerade bei der Osteopathie halt sehr, sehr wichtig. Und tatsächlich Emotionen oder auch ja, körperliche Sachen merke ich dann auch, während ich behandle und kann sie nicht so gut deuten, wahrscheinlich wie du, dass ich, also ich kann nicht mit ihnen jetzt verbal Kontakt aufnehmen, aber ich spüre, was vor sich geht, ne? Ob es gut ist, ob es schlecht ist. Und das ist so meine Basis dann, ne? Ich kann das schon wahrnehmen. Und man sieht es ja auch oder man merkt es ja auch an den Tieren, ob sie gerne wiederkommen oder nicht gerne wiederkommen, ne?
Genau.
Also die meisten Patienten, es gibt immer Ausnahmen, man muss auch das Tier betrachten, aber die meisten Patienten sind schon sehr aufgeschlossen, ne? Ja.
Das ist sehr schön.
Das ist
Bei der Behandlung sind die Besitzer auch anwesend. Ich meine, du hast ja also du behandelst ja quasi in einem Praxisraum bei dir zu Hause, nicht wahr? Das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Also ich glaube,
Ach,
ja,
stimmt. Ja.
Hausbesuche machst du jetzt nicht, ne?
Nee, das schaffe ich zeitlich gar
Nee.
nicht mehr. Nee.
Aber der Besitzer ist auch immer während der Behandlung dabei oder hast du auch schon mal so die Erfahrung gemacht, kann ich jetzt von mir nur so sagen, war dann einvernehmlich, weil der Besitzer gemerkt hat, seine Anwesenheit stört so ein bisschen. Das Tier konnte sich nicht so wirklich fallen lassen oder war so fixiert, dass wir da auch mal sagen mussten, okay, ich bleib mal mit dem Tier alleine, Besitzer geht mal raus. Ist das bei dir auch so oder?
Ja, also generell sind die Besitzer anwesend, aber jetzt zu Zeiten von Corona hatten wir tatsächlich mal ein paar Fälle dabei, wo das dann eben zwingendermaßen notwendig war, dass der Besitzer rausgegangen ist. Und das war bei dem einen oder anderen Patienten tatsächlich besser. Ne? Weil oftmals der Dunstkreis des Besitzers ein Handicap ist, beziehungsweise irgendwie auch stören kann. Aber die Besitzer nehmen das nicht negativ auf. Also das habe ich noch nicht festgestellt. Das kam eigentlich recht gut an und sie waren auch erleichtert, wenn das Tier sich gut behandeln lassen hat. Ne? Und das war eigentlich auch mal eine schöne Erfahrung. Ne? Aber grundsätzlich sind die Besitzer natürlich gerne dabei. Aber ich sehe auch immer zu, dass die je nachdem, aber dann etwas entfernter sitzen, damit man wirklich auch mit dem Tier in Kontakt treten kann. Ne? Weil es ist natürlich so, dass die Beziehung zum Besitzer häufig sehr eng ist und dann auch noch gewisse Ängste eventuell dabei sind und der Besitzer das natürlich auch auf das Tier übertragen kann. Ne?
Ja, genau. hat der Besitzer dann auch da manchmal so ein Aha-Erlebnis, wenn du dann eine Befundung hast und auch dann erzählst, das und das ist blockiert oder das und das ist das Thema, ja, dass dieses Aha so kommt, ist ja genau mein Thema auch, also dieses Spiegelprinzip.
Oh ja. Ja, absolut, ne? Hatte ich letztens noch bei einem Doggenrüden, da hat die Frau mir dann erzählt, ja, das fiel ihr schwer, aber sie hat mir halt, ich darf das auch wohl erzählen, ich sage ja keinen Namen, dass der Mann jetzt an Alzheimer erkrankt ist. Vor einem Jahr ungefähr ist das festgestellt worden und dass sich das Verhalten des Hundes auch geändert hat. Ne? Mhm. Also der Hund lässt sie nicht mehr aus den Augen, ist ihr ständig auf den Fersen und kann irgendwie nicht abschalten. Ne? Und ja, dann habe ich mir die Frau auch, ja, mal genauer angesehen, ohne dass sie es gemerkt hat, aber sie hat auch eine unheimliche Spannung ausgestrahlt, ne? Und ja, habe ich erst mal mich mit dem Hund beschäftigt und auch Kontakt aufgenommen und er hat wirklich so ungefähr gesagt oder gedacht oder ich habe gefühlt, er meinte, fass an, ne? Ich musste sofort ins kraniosakrale System. Und er fing an zu entspannen und konnte, also der hat sich sowas von ergeben und fand es so toll. Und die Frau fing auch an zu weinen, weil sie gemerkt hat, wie toll er loslassen kann. Ne? Mhm. Und dann kam das Gespräch halt immer weiter und sie kam von selber drauf und sagte, oder bin ich der Grund, dass er sich so verhält, wie er jetzt ist, ne? Weil ich so aufgeregt bin und ständig unter Strom stehe und gar nicht mehr das machen kann, alles, was ich sonst gemacht habe, ne? Also sie fühlt sich ständig verpflichtet zu gucken, wie es ihrem Mann geht und so weiter. Und jetzt haben wir auch ein therapeutisches Gespräch anschließend noch über die Frau geführt und ja, eigentlich für beide. Also beide sind eigentlich ziemlich froh nach Hause gegangen, weil wir mal so ein paar Sachen besprochen haben für sie und auch für den Hund. Und der Hund wesentlich gelöster dann auch aus der Therapie ging. Ne? Also es war ein super Erlebnis, muss ich sagen, weil der Hund das wirklich so eingefordert hat. Ne? Der kam erst total aufgeregt rein und dann hat er wirklich so durchgeschlafen, die ganze Therapie, der hat nur gedacht, ach schön, ne? Ich kann loslassen.
Ah, ich habe so ein richtiges Grinsen auf dem Gesicht, weil das ist so genial, weil wir sind ja quasi, ob jetzt du oder ich, von der Bezeichnung her, ja viel mehr, nämlich, wie du schon sagst, so die Psyche des Menschen oder des Besitzers dann in dem Fall, die hat ja einen großen Einfluss und ich finde das so schön, ja, was ich halt eigentlich auch so mit den Podcast-Folgen sagen möchte, eben die Botschaften von Herz zu Herz, die Aufmerksamkeit einfach, dass das Tier ja, ein Gefährte ist auf unserem Lebensweg für eine bestimmte Zeit und dass man da durchaus auch mal schauen darf, was zeigt mein Tier mir eigentlich, was will es mir sagen, dass es nicht immer den Fokus hat, so, was hast du heute, wie geht's dir heute, sondern dass es ja mit einem selbst vielleicht was zu tun hat. Und ich finde diesen Zugang, so wie du das jetzt auch beschreibst, ne, der Hund hat sich in deinen Händen so fallen lassen, öffnet so ein richtiges Energiefeld, so einen richtigen Raum, dass es auch was mit dem Besitzer macht und dann so ein Gespräch zustande kommt. Also von daher, man ist so viel eigentlich, ne?
Ja, das stimmt. Und das ist auch, was die Arbeit ausmacht, finde ich immer. Man behandelt nicht nur das Tier, sondern ja, den Menschen, den Besitzer, den Partner halt mit, ne?
Genau. Ja, ja, total schön. Ja, jetzt hast du ja so erzählt von Osteopathie und was ich jetzt noch ganz spannend finde, das habe ich noch gar nicht so mitbekommen, eben deine TCM-Ausbildung. Ja, was können sich die Zuhörer darunter vorstellen, wenn die jetzt TCM? Also ich weiß ja, was das ist, aber die anderen wissen es ja wahrscheinlich nicht. Möchtest du da noch mal was zu sagen?
Ja, wo gerne. Also das heißt TCVM, das ist die traditionelle chinesische Veterinärmedizin, also für Tiere. Und das beinhaltet nicht nur die Akupunktur, sondern das Ganze drumherum. Also auch chinesische Arzneien, die dazugehören, um den Körper gesunden zu lassen. Und das Tier halt genauso wie bei der Osteopathie als Ganzes zu sehen, ne? Ich meine, das machst du ja auch. Über die Akupunktur behandelt man den ganzen Körper. Man guckt, wo die Wurzel ist, ne? wo das Problem eigentlich herkommt. Und das ist eben das Allerwichtigste. Diese Ausbildung soll eigentlich dazu beitragen, diese große Ausbildung soll dazu beitragen, dass man wirklich, es geht nicht darum, nur irgendwelche Punkte zu stechen oder zu lasern oder zu akupressieren, sondern wirklich die Wurzel treffen und dann ganzheitlich daran zu gehen. Ne? Man kann natürlich auch Akutsituationen schnell mit Akupunktur behandeln. Nur wie lange hält es dann? Ne? Man muss halt wie bei allen anderen Sachen, wie bei der Heilpraktik auch, in die Tiefe gehen, ne? Sozusagen. Ja. Und das ist ein Wahnsinnsstoff, den man da können muss. Also das ist, teilweise ist man am Verzweifeln und denkt, oh Gott, ich schaffe das nie. Aber so nach und nach fügt sich das Puzzle zusammen. Deswegen dauert die Ausbildung auch so lange. Ja, dass man das erstmal alles so ins Gefühl kriegt, ne? Und ja, und auch tatsächlich muss man das alles erstmal erlernen. Das weißt du ja selber. Das ist sehr, sehr viel. Und aber ich denke, wenn man da mit Leib und Seele dabei ist, dann wird das auch wohl was, ne? Und es ist halt alles so ein bisschen, man muss immer gucken, was kann man am besten gebrauchen oder was fehlt noch, um noch besser zu sein, um noch besser behandeln zu können. Ne? Und das ist auch so ja, praktisch mein Ziel mit dieser Ausbildung, um da noch ein bisschen abzurunden neben Physio und Osteo. Ne?
Finde ich total klasse. Ja, ich kann das super gut nachvollziehen. Und das ist so beim Lernen, dafür, wofür man sich interessiert, wo das Herz für schlägt, fällt einem es doch einfacher in dem Sinne, als wie wir das früher halt kennen aus der Schule. Du musst aber dies lernen, du musst aber das lernen. Ja. Also man geht da ja ganz anders ran. Auch das Alter spielt jetzt natürlich auch eine Rolle. Ne? Man ist ja auch nicht mehr so fit dann da drin, wenn auswendig lernen, wie auch immer. Aber ich finde, es ist ein anderes Gefühl einfach dabei. Es ist das eigene Interesse und der eigene Wunsch, seinen Klienten, seinen Patienten einfach ganzheitlich helfen zu können. Und wie du schon sagst, das eine baut sich auch aufs andere auf. Und ja, das ist ein richtig schönes Paket, was du da dann nachher zusammengestellt hast für deine Leistung am Tier und Mensch, sage ich jetzt mal so mit. Finde ich total toll.
Ja, ich freue mich auch. Aber wie du schon sagst, man muss dafür leben, ne?
Ja.
Weil sonst, sonst überfällt einen das einfach, ne? Also ich mache es auch unheimlich gerne tun. Und wie du auch schon sagst, das Alter spielt eine Rolle. Das ist tatsächlich so. Man muss wieder lernen zu lernen. Das ist so. Ne? Bei einigen Sachen ist das so.
Genau. Aber man weiß wofür.
Genau.
Ja, schön. Steffi, ich habe noch mal eine kurze Frage zu den Behandlungsmethoden, die du so hast. Ich weiß ja auch, dass du zum Beispiel ein Unterwasserlaufband hast. Was du sonst noch so an manuellen Therapiemöglichkeiten hast, ist das so vergleichbar auch in der Humanmedizin, dass man das quasi auch so auf das Tier, auf den Hund jetzt übertragen kann, diese ganzen Techniken? Weil ich glaube, einige oder viele Menschen wissen auch gar nicht, dass es eben ja auch Hundephysiotherapeuten gibt, beziehungsweise Osteopathie für Tiere. Und die kennen das vielleicht eben an sich selbst, dass die schon mal Physio hatten. Ist das so ähnlich? Also kann man das auch so, diese ganzen Techniken, Methoden, die man aus dem Humanbereich kennt und weiß, so auf den Hund übertragen, auf das Tier übertragen?
Ja, im Prinzip kann man das, ne? Aber man muss natürlich immer, seitdem ich die Osteopathie mache, sage ich halt auch immer, eine Physiotherapie macht erst dann Sinn, wenn der Körper auch bereit ist, ne? Physiotherapie machen zu können. Wenn der Hund lahmt und man fängt gleich an mit irgendwelchen Aufbauübungen oder geht gleich ins Unterwasserlaufband, hat aber irgendwelche Blockaden, ich sage das jetzt einfach mal so, überhaupt nicht vorher behandelt, dann behandelt man in das falsche Muster. Und das ist dann eher kontraproduktiv. Und darum ist immer erst wichtig, ein guter Befund, eine gute Behandlung, die dann ansteht. Und als Muskelaufbau die Physiotherapie. Ne? Und da setze ich halt, also das Unterwasserlaufband ist eine sehr, sehr gute Methode, um eben entlastend zu arbeiten, weil das Gewicht ja praktisch im Wasser der Körper an Gewicht, das wollte ich sagen, verliert im Wasser durch den Auftrieb, aber dann eben durch den Wasserwiderstand halt die Muskulatur aufbaut. Und dann setze ich ja auch teilweise im Unterwasserlaufband Theratubes ein, also praktisch so Expander an den Beinen, ne, für die Hinterhand. Das können die teilweise auch dann im Trockenen übernehmen, je nach Therapiezustand. Das muss man dann immer ganz individuell mit dem Patientenbesitzer besprechen. Dann arbeite ich viel mit Balance-Parcours. Ne? Balance-Training ist eine unheimlich gute Art und Weise, um ganz viele Muskelgruppen zu trainieren. Das ist ähnlich wie der Humanphysiotherapie. Ne? Nur, dass man das halt auf den Vierbeiner überträgt und immer gucken muss, ein Mensch kann einem ja sagen, das tut weh oder das kann ich nicht oder das ist zu viel. Das muss man beim Hund dann eben erstmal genau erkennen und dann auch genaue Angaben für den Patientenbesitzer mitgeben, also praktisch die Hausaufgaben, die dann oftmals sehr gut durchgeführt werden. Ne? Ich kontrolliere das dann immer wieder, wenn die nochmal einen Termin haben, dann gucken wir uns das, darauf kommen die Leute schon selber, die sagen dann, ach, ich will lieber nochmal wiederkommen und dass du nochmal guckst, ob ich das richtig mache, weil das finde ich, ist natürlich wichtig, ne? Die Übungen richtig zu machen. Ja, und so baut sich dann alles aufeinander auf. Ne? Man fängt leicht an. Erst mache ich viel mit starren Untergründen, also dass erstmal nur die Ausgangsstellung im Vordergrund steht. Das ist ja immer wichtig, dass die Ausgangsstellung stimmt, ne? Wenn man aufbauen will. Und dann in verschiedenen Ausgangsstellungen dann mit wackelig, ohne oder kombiniert. Ne? Also je nachdem, was zu tun ist bei dem Tier, bei dem Hund oder bei der Katze wird es schon schwieriger.
Das glaube ich.
Ja, ich habe jetzt eine Katze, die soll Muskelaufbau machen. Die hatte beidseitige Hüftkopfresektion. Ja, und die Besitzerin gibt sich Mühe und sie sagt, aber wenn sie keine Lust hat, dann hat sie keine Lust. Das ist klar. Also bei Katzen musst du halt ein bisschen spielerischer vorgehen, ne? Und ihr Interesse halt weg. Ne? Das ist eben ein bisschen anders. Beim Hund auch, aber der macht eher mal mit als eine Katze. Ne? Die überlegen sich das dann.
Richtig, die Hunde tun noch mal was fürs Futter, ne? Katzen
Ja,
und so,
genau.
pf, nee, heute nicht. Mach
Aber
doch
Katzen
selbst.
lassen sich hervorragend osteopathisch behandeln. Also die lieben das ja auch, ne? Wirklich. Das
Schön.
ist auch schon. Und das ist ja auch schon eine super, super Sache. Wenn osteopathisch alles im Lot ist, dann bewegt sich der Körper ohnehin schon physiologischer als vorher. Und dann bauen die ja auch schon Muskulatur auf, ne? Also das ist ja schon mal ein riesen, riesen Vorteil, ne? Aber unterstützend ist Physiotherapie halt immer, immer gut, ne?
Ich finde das toll, dass es sowas gibt. Also, dass die Tiere da jetzt auch die Möglichkeit haben, auf allen Ebenen auch gesund zu werden. Und auch nochmal dazu gesagt, das ist einfach Teamarbeit, dass man dem Besitzer da auch, du sagst ja auch, eine Hausaufgabe mitgibt. Es reicht ja nicht, oh, ich war jetzt hier, ne? Jetzt komme ich nächste Woche wieder, die macht das schon, sondern man muss da halt schon aktiv dranbleiben, ne?
Ja, das ist Voraussetzung, ne? Aber das sage ich auch immer dazu. Also einem ist bei uns ja nicht anders, wenn wir Physio kriegen oder Osteopathie. Man bekommt auch was mit nach Hause und als Mensch und soll das dann eigentlich machen. Aber die Erfahrung sagt ja, die Menschen folgen dem ja auch nicht immer. Also wenn man, als ich noch Humanphysiotherapeutin, als Humanphysiotherapeutin gearbeitet habe, das merkt man ja schon, ob der Patient was macht oder nicht zu Hause, ne? Aber meine Patientenbesitzer sind sehr fleißig. Überwiegend.
Klasse. Das zeigt dann auch das Vertrauen, was sie dir entgegenbringen, finde ich. Man zieht ja auch immer das so an, ja, an Kundschaft, ja, was man auch automatisch so, ne, wo man als Team auch ist. So ist auch meine
Genau.
Erfahrung eigentlich, was man so ausstrahlt und was man sich wünscht, das kommt auch eigentlich so zurück. Klar, hast du den einen oder anderen mal dabei, wo das nicht vielleicht so ist, dann ist das so, weil es ja nicht immer nur der Therapeut. Also da, ne, guckt man ja auch, dass man da auch seine Kollegen hat und wie auch immer, man kann halt einfach nicht alles. Das ist so. Also das.
Genau, ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Die Heilpraktiker, so dich empfehle ich auch immer wieder, weil die Heilpraktik ist eine ganz, ganz wichtige Sache bei ganz vielen Sachen, die sehr gut unterstützend wirken können, ne? Viel besser als oftmals viel besser als die reine Schulmedizin, ne? Obwohl man die natürlich, Schulmedizin ist wichtig, da wo die Schulmedizin dann nicht weiterkommt, eventuell kann man ja sehr gut die Heilpraktik auch einsetzen, ne?
Genau, das sehe ich auch so. Ja. Da fällt mir gerade noch so eine Frage zu ein mit Thema Schmerzen beim Tier. Ne? Ich sag mal so heilpraktisch gesehen, wenn da jetzt wirklich ganz akute, heftige Schmerzen sind beim Tier, greift das natürlich nicht so sofort. Das ist auch dann eher, muss ich sagen, so eine begleitende Sache oder etwas, was sich vielleicht nachher einfach mit ergänzt zur Schulmedizin.
Genau.
Wie ist das so bei dir in den Behandlungen? Weil wenn die Tiere jetzt da irgendwie, ich sag mal, vielleicht eine Operation hinter sich hatten und stehen noch unter Schmerzmitteln, dann können die ja auch nicht so zeigen, ob die jetzt bei der Behandlung die Schmerzen haben. Ist das da auch durchaus so, dass die, ja, dass du sie behandelst unter Schmerzmitteln oder wie machst du das?
Ja, also wenn ich spreche vorher auch oftmals mit den Tierärzten, mit den behandelnden Tierärzten, wenn ich jetzt zum Beispiel einen operierten Fall bekomme, dann kläre ich das vorher auch ab und um dann auch auf der sicheren Seite zu sein. Aber man achtet natürlich unter dem Aspekt, dass da Schmerzmittel im Spiel sind, muss man natürlich darauf achten, auch gerade im physiotherapeutischen Bereich nicht drüber zu sein, ne? Na, ganz klar. Also das, aber die Schulmedizin ist ein Muss, also der Tierarzt muss schon immer informiert sein über gewisse Behandlungen, ne? Oder Behandlungsformen, was man macht, ne? Das
Ja.
finde ich auch immer ganz wichtig. Genau.
Ja, dass der Austausch dann einfach
Der
auch.
Austausch,
Ja.
genau, das finde ich immer ganz wichtig. Und die meisten Tierärzte sind ja schon sehr bereit, ne? Muss man wohl sagen. Also ich habe bisher wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ich nachgefragt habe, habe ich immer eine Antwort bekommen oder mal ein Gespräch oder so, ne? Über den Patienten. Und das finden die auch gut. Ne? Ja. Und das ist ja auch wichtig, diese Zusammenarbeit ist wichtig. Mit dir ist das wichtig, mit dem Tierarzt ist das wichtig, dass man zusammenarbeitet. Nur dann erreicht man auch mehr. Ne?
Ganz genau.
Und das freut die Besitzer ja auch. Die merken ja auch, wie wichtig das ist, dass man zusammenarbeitet. Ne? Weil sonst sagt der eine das, der andere sagt das. Das ist ja dann irreführend.
Richtig, genau.
Nicht befriedigend.
Das stimmt. Ne? Das ist der Austausch untereinander.
Genau.
Das machen wir ja auch. Und genauso wie du sagst, du empfiehlst mich, ich empfehle dich auch, weil man hat halt einfach so einen Punkt, wo man dann nicht weiterkommt. Und es geht um das Wohle des Tieres. Und das ist schön zu wissen, dass man da seine, ich nenne es jetzt auch mal Kollegen untereinander hat, obwohl wir verschiedene Bereiche machen, aber Kollegen in dem Sinne, weil wir zum Wohle des Tieres einfach helfen wollen auch, ne?
Ganz genau.
Ja.
Das liegt mir auch sehr am Herzen, ja.
Ja, Steffi, hast du noch irgendwie einen Tipp an die Zuhörer, worauf sie vielleicht im Alltag einfach mal so achten sollten, was das Tier so betrifft? Viele machen ja vielleicht auch zu viel mit ihren Hunden, dass die zu viel Bewegung machen oder dass die schon irgendwie lahm sind oder eine Vorerkrankung haben, worauf der Besitzer da einfach vielleicht mal ein bisschen achten sollte und vielleicht dann auch den Weg zum Physio nimmt. Gibt es da so ganz spezielle Merkmale? Weil viele sind ja total verunsichert. Wann muss ich denn zum Physio oder wann muss ich denn zum Osteopathen?
Ja, also insgesamt, man sollte seinen Hund immer gut beobachten. Wenn einem zum Beispiel auffällt, er lässt sich nicht mehr so gerne anfassen, er lässt sich nicht mehr gerne kämmen oder er ist immer sonst aufs Sofa gesprungen, macht das jetzt nicht mehr oder ist immer ins Auto gesprungen, macht oder verweigert das jetzt. Ne? Solche Sachen sollten einen hellhörig machen. Ne? Ich meine, ich habe ganz viele Besitzer, die erkennen natürlich nicht am Gangbild, dass der Hund nicht gut oder nicht rund läuft. Ne? Das hat man ganz oft. Das kann man auch nicht verlangen, weil gut, eine deutliche Lahmheit sieht jeder, aber eine Taktunreinheit kann nicht jeder erkennen. Deswegen auch zum Beispiel Hundetrainer achten ja auch schon extrem gut drauf, wenn die im Hundetraining sind. Ob da irgendwas ist oder wenn denen was auffällt, dann weisen die Besitzer auch schon mal darauf hin, was ich sehr, sehr gut finde. Auch ja, zum Thema Zusammenarbeit finde ich sehr, sehr wichtig und gut, ne, dass sie das machen. Aber ansonsten auch, wenn der Hund zum Beispiel, viele sagen, ja, der frisst ja noch. Ja, der Hund frisst auch bis zum Schluss, weil das ein lebenserhaltender Trieb ist. Ne? Also es heißt nicht, wenn der Hund frisst, dass immer alles gut ist. Ne? Also das sagen ganz viele, dass denen das so noch nicht aufgefallen wäre, dass es dem Hund nicht gut geht, aber weil er ja noch frisst. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Oder wenn tatsächlich, so ganz häufig sind ja diese, kennst du ja am besten, Magen-Darm-Geschichten, ne? Und das ist eben auch das Thema. Meistens ist es nicht nur Magen-Darm, weil wir wissen ja von der Osteopathie, die Organe hängen ganz eng mit dem Bewegungsapparat zusammen. Man muss dann halt auch immer gucken. Du behandelst dann viel diese Magen-Darm-Geschichten, aber häufig haben diese Hunde dann auch Probleme, zum Beispiel in der Wirbelsäule, ne? Diese Zusammenhänge zusammenbringen, das ist, finde ich, auch immer eine wichtige Sache, worauf man achten sollte. Ne? Häufig sind ja diese Hunde, die Bauchschmerzen haben, laufen häufig auch aufgekrümmt. Wenn sie das eine längere Zeit machen, hat das natürlich Folgen für den Bewegungsapparat auch. Ne? Ja, sowas könnte ich dann empfehlen, sich dann auch genauer anzugucken. Oder auch mal zu sagen, ja, dann vielleicht mal ganzheitlich auch osteopathisch gucken lassen, was da los ist. Und diese andere Geschichte, organisch, Magen-Darm, wenn jetzt wenn Symptome vorhanden sind, behandelst du die ja wiederum. Ne? Das ist praktisch dieses Wechselspiel. Ne? Oder auch, du arbeitest auch über Dorn. Da kannst du auch sehr gut über Organe auf die Wirbelsäule eingehen und andersrum. Ne? Je nachdem, wo der Fuchs begraben ist. Ne?
Ganz genau. Ja. Ja, das sind schon schöne Tipps gewesen, die du da auf jeden Fall genannt hast. Sehr hilfreich, finde ich. Und da wird auch noch mal, vielleicht auch noch mal so deutlich raus, man kann auch durchaus mal Physio oder Osteo für seinen Hund, für sein Tier in Anspruch nehmen. Nicht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist quasi, sondern auch einfach vielleicht als Prophylaxe, ne? Dass man da mal so ein Physio-Check macht oder so, gerade finde ich bei großen Hunderassen, die wie Bernersen zum Beispiel, die doch schnell wachsen, ne? Und dass man da vielleicht auch einfach mal so jemanden wie dich da zwischendurch mal drauf schauen lässt, ob das alles noch im Rahmen ist, einfach prophylaktisch so gesagt.
Genau, also die zum Beispiel, ich habe mehrere Züchter, die auch jetzt mittlerweile ihre Würfe oftmals von mir einmal durchschauen lassen. Das finde ich sehr, sehr verantwortungsbewusst, weil gerade wenn sie noch so ganz klein sind, auch größere Rassen wie Doggen habe ich oftmals in Behandlung, ist es sehr, sehr wichtig, dass man da gleich von Anfang an, wie bei uns Menschen auch, ich meine, heutzutage kommt jedes Baby irgendwann kurz nach der Geburt zum Osteopathen, da wird geguckt, ne? Was ich total gut finde, was ganz viel ausmacht für später, ne? Was man früh löst, kann sich dann erst gar nicht zu einer schlechten Situation ausbreiten, ne? Oder auch, ich habe auch viele Patienten, die sagen, wo der Hund jetzt wieder in Ordnung ist, aber ich komme trotzdem lieber einmal im Jahr oder so oder alle halbe Jahre mal vorbei und lasse einen Check machen. Ne? Das ist schon auffällig, weil die Leute einfach merken, dann sind sie auf der sicheren Seite und übersehen es vielleicht auch nicht, ne? Wenn da was zu tun ist.
Ganz
Genau.
genau. Ja, richtig toll. Ja, so sollte es doch sein.
Ja, ich bin auch sehr zufrieden damit, wirklich.
Schön.
Und ja, das rundet alles so ein bisschen ab, ne? Und wie gesagt, die Leute sind ja auch anders geworden, ne? Die achten mehr und die Tiere haben einen ganz anderen Stellenwert bekommen, ne? Für viele ist der Hund ein wirkliches, was für mich immer schon so war, aber für viele ist es jetzt auch ein Familienmitglied geworden, ne? Wie es auch so sein soll. Und das ist ja, ist wichtig,
Es
genau.
ist genau, und es ist Familienmitglied, und gerade solche prophylaktischen Maßnahmen ist eine gute Investition. Also da hat man einfach den Überblick, wie du schon sagst, ist auf der sicheren Seite. Klar, alles kann nicht immer gesehen werden, alles soll vielleicht auch nicht immer gesehen werden, aber ja. Na, eben, dass man für sein Familienmitglied einfach sorgt und nicht einfach so, ne, ist ja nur ein Hund. Also
Ja.
von
Ja,
daher.
aber wie du schon sagst, was man sehen kann, also auch über die Osteopathie, wenn man wirklich einen guten Befund macht, es sind ja auch manchmal Sachen, die vielleicht noch im Blut gar nicht feststellbar sind, aber wo man vielleicht schon osteopathisch fühlt, nur in Richtung Schilddrüse oder in Richtung Gallenblase oder wie auch immer, da Spannung zu spüren, dass man da mal hellhörig wird und sagt, ja, komm, das merken wir uns mal. Und bei der nächsten Blutuntersuchung machst du dann die Werte mit, ne? Dass man guckt, ob da wirklich alles in Ordnung ist oder ob sich da was anbahnt, ne? Das sind so wichtige, ja, Vorzeichen auch, ne? Ja.
Richtig, richtig schön. Also ich kann es immer nur wieder sagen, ich bin so begeistert.
Cool. Ja, ich auch.
Ja, Steffi, ich glaube, da haben wir viel erzählt, vor allen Dingen du am meisten, was ja so sein sollte. Und eben, wo man dich dann findet, das werde ich halt alles noch in den Kommentaren oder in den Shownotes setzen unter dieser Podcast-Folge, dass die Menschen jetzt natürlich auch mit dir in Kontakt treten dürfen, können, sollen, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, erstmal ganz, ganz lieben Dank an dich für das richtig schöne, nette, informative Gespräch. Und dann würde ich die heutige Podcast-Folge beenden und wünsche allen Zuhörern viel Gesundheit für ihre Tiere und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Habt noch einen schönen Tag. Und ganz liebe Grüße. Steffi, du darfst natürlich dich auch noch verabschieden.
Ja, Bettina, ich bedanke mich auch für dieses tolle Video. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und auch allen Zuhörern wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Alles klar.
Okay, bis
dann. Bis dann.
Tschüss.